Wir schauen uns in Vorbereitung auf die Predigt einmal den Predigttext an oder den Gesamtzusammenhang für die Predigt aus Lukas 2, die Verse 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegen. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Wort gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
Ja, nicht ans Christkind glauben, aber trotzdem Weihnachten feiern. Geht das? Nicht ans Christkind glauben und trotzdem Weihnachten feiern. Laut einer Umfrage von katholisch.de aus dem letzten Jahr ist das für 86% aller Konfessionslosen, also alle, die nicht irgendwie katholisch oder evangelisch oder sonst irgendwie christlich angehaucht sind, für 86% ist das überhaupt kein Problem. Und ich habe das Thema mal ein bisschen provokant formuliert für heute. Wer braucht schon Jesus an Weihnachten? Wer braucht Jesus schon noch an Weihnachten? Und wenn man so weiter fragt, und ich habe ein bisschen gesucht, was ist für Sie Weihnachten, wurde gefragt auf Statista.de. Und dann haben 52% der Menschen gesagt, Weihnachten, da ist mir die Harmonie besonders wichtig. Jetzt könnt ihr ja mal selber in eure Familien schauen, in euer Leben schauen, war es gestern sehr harmonisch oder vielleicht wird es heute und morgen auch sehr harmonisch. Also für 52% ist die Harmonie besonders wichtig. Für 45% ist es das Fest der Liebe. Jetzt wäre interessant, wie die Menschen diese Liebe definieren, aber das hört man ja immer wieder. Weihnachten ist das Fest der Liebe, das Fest der Harmonie. Und 37% haben gesagt, sie können an Weihnachten wunderbar entspannen. Ich habe da noch mal so ein bisschen gesucht und ein paar weitere Fakten gefunden. Der größte Weihnachtsbaum der Welt, wisst ihr, wo der steht? Der steht gar nicht so weit weg aus Kredenbach, aus dem Siegerland. Der steht nämlich in Dortmund. Dort steht mit 45 Metern der höchste Christbaum der Welt. In Kalifornien gibt's auch einen, der inzwischen so groß ist, aber der größte Christbaum der Welt, der größte Weihnachtsbaum der Welt steht in Dortmund. Dann steigt der Alkoholkonsum der Deutschen im Dezember um ca. 36%. Da könnt ihr jetzt mal einen Blick in euren Kühlschrank werfen, ob das auch so der Fall ist. Also um 36% steigt der Alkoholkonsum der Deutschen im Dezember. Und was auch interessant ist, an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit werden die meisten Kinder gezeugt. Das sieht man dann immer im September auf den Geburtsstationen der Krankenhäuser. An Weihnachten werden die meisten Kinder gezeugt. Und jeder 10. Deutsche, der weiß heute leider nicht mehr, der hat absolut keine Ahnung, warum Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Also Weihnachten ohne Jesus hört sich an, als ob das gar kein Problem ist heutzutage. Die Top 3 Weihnachtsgeschenke, das sind erstens Gutscheine. Und da könnt ihr ja mal selber schauen, was ihr so geschenkt bekommen habt oder eben was ihr geschenkt habt. Das ist mit 50% sind das Gutscheine beziehungsweise Geldgutscheine. Danach kommen Lebensmittel und Süßwaren Und eben Spielwaren oder Spiele aus der Gaming-Abteilung. Und was auch kurios war, in einem muslimisch geprägten Land in Abu Dhabi stand vor ein paar Jahren der teuerste Weihnachtsbaum der Welt für 11 Millionen Dollar. Also in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten, stand in einem Hotel eine glitzernde Riesentanne im Jahr 2010, die 11 Millionen Dollar gekostet hat. Also es ist wahrscheinlich auch für viele muslimische Menschen kein Problem, sich da irgendwie an Weihnachten mit einzuklinken. Das Wort Weihnachten, der Begriff Weihnachten selbst, der erscheint zum ersten Mal 1170 in einer bayerischen Dichtung, wo gedichtet ist, er ist gewaltig und stark, der zieh Weihnachten geboren ward. Das ist der heilige Christ. Also 1170 wurde noch klar von Jesus Christus zumindest gedichtet in Bayern. Also was ist denn jetzt eigentlich an Weihnachten passiert? Und wir merken, man kann Weihnachten auch ganz gut ohne Jesus feiern. Aber wir wollen uns trotzdem anschauen, was an Weihnachten passiert ist. Und was hat das vielleicht, oder ich hoffe, dass du merkst, dass Weihnachten wirklich auch etwas mit dir persönlich zu tun hat. Dass Jesus gelebt hat, das ist heute, wird heute von kaum jemanden noch bezweifelt. Das wird auch von außerbiblischen Quellen belegt, von Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber. Es ist also Fakt, dass es Jesus gegeben hat. Und die Bibel beschreibt uns, Lukas, wo wir gerade die Weihnachtsgeschichte oder Teile der Weihnachtsgeschichte gelesen haben, Lukas beschreibt uns, dass zur Zeit Jesu der Kaiser Augustus regiert hat. Dass Kaiser Augustus an der Macht war bei den Römern. Kaiser Augustus war eigentlich oder wurde eigentlich hieß eigentlich Gaius Octavius und war Kaiser von 27 vor Christus bis 14 nach Christus. Kaiser Augustus war sehr geschickt in der Verwaltung seines Weltreiches. Er wurde daher auch der Erhabene genannt und er erhielt vom Senat, also von den römischen Politikern, sogar den Titel als Gott und Heiland. Es war damals durchaus üblich, die Regenten auch als Götter zu verehren. Und eben dann als auch Retter der ganzen Menschheit. Deswegen sprach man, weil Augustus so ein guter Regent war, auf der einen Seite auch von einem goldenen Zeitalter im Römischen Reich. Kaiser Augustus war aber nicht nur ein guter und gerade auch im administrativen Bereich ein guter Regent, er war auch ein sehr grausamer Regent. Und das haben eben alle Untertanen mitbekommen. Israel war ja in der Zeit, als Jesus geboren wurde, besetzt von den Römern. Der Steuerdruck, der war sehr hoch in Israel durch die Römer. Die haben einen Vasallen dort eingesetzt, das war der Herodes. Der war ein Edomiter eigentlich, ist aber zum Judentum konvertiert. Und der hat dann so ein bisschen den Willen der Römer dort ausgeführt. Der war Multimillionär, hat viel gebaut, auch den Tempel, aber das musste ja alles irgendwie finanziert werden. Und da wurde das Geld eben eingetrieben, auch hauptsächlich durch die Zöllner, die uns ja auch bekannt sind aus der Bibel. Und man geht davon aus, dass man ungefähr die Hälfte seines Einkommens abgeben musste. Also ein hoher Steuerdruck auf der Nation Israel in dieser Zeit, als Jesus geboren wurde. Und man kann sagen, dass die Nation Israel damals, zur Zeit Jesu, als er auf die Welt gekommen ist, in einer Krise war. Also politisch gesehen war Israel besetzt von den Römern. Das haben sie aber nicht gerne auf sich sitzen lassen. Es gab immer wieder Unruhen, es gab immer wieder Revolten. Das wissen wir aus dem Makkabäerbuch und das wissen wir auch aus der Apostelgeschichte. Also immer wieder gab es Leute, die gesagt haben, so, wir müssen aufstehen, wir müssen versuchen, mit Gewalt die Römer aus unserem Land zu treiben. Hat aber nicht geklappt. Also politisch besetzt von den Römern, religiös war es so, dass Gott schon lange nicht mehr geredet hat. 400 Jahre war die letzte Prophetie her, aus Maleachi. Also Gott hat seit 400 Jahren nicht mehr geredet durch Propheten oder andere. Und der Glaube, also Die Religiosität ist bei vielen zu einer Farce geworden, also oberflächlich. Es ging nur noch darum, Gebote zu halten. Und da gab es die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die um die vielen Gebote, die es damals schon gab, nochmal einen ganzen Haufen anderer Gebote gemacht haben, sodass man das eigentlich gar nicht halten konnte. Und viele haben dann einfach aufgegeben. Also es gab eine politische Krise, es gab eine religiöse Krise, was dann aber eben auch die Hoffnung und die Erwartung genährt hat auf einen Messias, auf einen König. Messias bedeutet gesalbter, Könige wurden gesalbt auf einen König, der als Befreier kommt und der zum Alten Testament auch immer wieder angekündigt wird. Also durch diese Krise, durch diese schwere Zeit wurde der Boden genährt in der Erwartung, da wird jemand kommen, der wird uns befreien von den Römern und der wird sein Reich für Israel wieder aufrichten. Jetzt lesen wir im Lukas-Evangelium, dass der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung durchgeführt hat. Er ließ eine Volkszählung durchführen. Warum? Gut, Augustus, der wollte wissen, wie viele Abgaben stehen mir denn eigentlich zu? Also wie viele Leute habe ich in meinem großen römischen Reich, die mir Steuern zahlen müssen? Kaiser Augustus hatte rein wirtschaftliche Interessen mit dieser Volkszählung. Er wollte einfach nur wissen, wie viel Geld steht mir zu, wie viel Geld bekomme ich, wie viel Geld kann ich ausgeben. Augustus als Römer hatte überhaupt keine Ahnung von dem Gott der Bibel, von dem Jahwe-Gott. Er kannte den gar nicht. Augustus war ein Götzendiener, der hat an die römische Göttermythologie geglaubt, also an Jupiter, an Mars und an Venus. Und das Geniale hier ist, dass unser Gott der Bibel, also Jahwe, überhaupt kein Problem hat, diesen Augustus zu gebrauchen, ohne dass Augustus Gott kennt. Also Gott gebraucht hier Augustus. Warum? Weil wir haben ja hier noch ein kleines Problem. Wir wissen, dass der Messias, also der Retter, der angekündigt wird im Alten Testament, aus Micha 5, Vers 1, der soll in Bethlehem geboren werden. Nun wohnen aber die Eltern in Spe, also die berufenen Eltern Josef und Maria, noch in Nazareth, also im Norden Israels. Also was macht Gott, um Maria und Josef vom Norden Israels in den Süden Israels zu bekommen, in die Gegend von Jerusalem? Bethlehem liegt ja nur 9 Kilometer südlich von Jerusalem. Gott setzt durch das Gebot von Kaiser Augustus den ganzen Erdkreis in Bewegung, damit Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem kommen. Das finde ich genial. Also Gott gebraucht den Augustus, den damals mächtigsten Mann der Welt, um Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem zu bringen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt für uns heute, die wir es mit dem Gott der Bibel halten. Unser Gott regiert souverän und hat die Kontrolle über alles und jeden, über jeden Machthaber dieser Welt. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder. Gott macht das mehrere Male, dass er die Machthaber, die mächtigsten Regenten dieser Erde gebraucht, um seinen Plan umzusetzen und durchzuführen. Das hat er zum Beispiel bei Kyros gemacht. Kyros, der kannte Gott auch nicht, aber er hat ihn gebraucht, dass sein Volk Israel aus der Gefangenschaft wieder zurückgeführt wird, um dort dann in Israel den Tempel wieder aufbauen zu können. Und in Sprüche 21, Vers 1 steht, dass des Königs Herz in der Hand des Herrn wie Wasserbäche ist. Also er lenkt es, wie er will. Also Gott lenkt das Herz, er kann das Herz eines jeden Politikers so lenken, wie er will. Unser Gott der Bibel, der lenkt das Weltgeschehen, der regiert. Und das steht unter anderem im Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und er herrscht über alles. Nicht nur ein bisschen, sondern über alles und jeden. Das ist immer schon so gewesen. Das ist heute so und wird auch immer so bleiben. Also Gott der Bibel, der regiert über alles und jeden. Und das gibt uns Zuversicht. Das lässt uns zuversichtlich auch in das neue Jahr blicken. Das Kirchenjahr beginnt ja mit dem Advent und mit der Geburt Jesu. Also wir sind quasi schon richtig in Erwartung des neuen Jahres. Das lässt uns zuversichtlich in das neue Jahr blicken mit all den Also mit all den politischen Unsicherheiten im In- und auch im Ausland. Jetzt stehen ja Wahlen an bei euch in Deutschland, ich glaube im Februar. Wir wissen die politische Unsicherheit, die von Russland und der Ukraine nach Europa hineingetragen wurden. Wir wissen nicht genau, wie es dort weitergeht. Wir wissen nicht genau, wie es in Deutschland weitergeht, wer im Endeffekt dann an die Macht kommt. Aber wir wissen eins, und das gibt uns Zuversicht: Gott regiert souverän über alles und über jeden in dieser Welt. Und wenn ich auf Gottes Seite bin, dann darf ich zuversichtlich mit diesem Gott durchs Leben gehen, weil ich weiß, dass er einen guten Plan hat mit allem, was er macht. Und genauso war das auch mit Maria und Josef. Also was macht Gott? Zusammengefasst, er lässt Kaiser Augustus ein Edikt erlassen, um Steuern eintreiben zu wollen, sodass die Menschen zu ihrem Geburtsort zurück müssen oder daher, wo sie herstammen. Und das war eben bei Maria und Josef der Fall. Sie mussten von Nazareth nach Bethlehem eine Reise auf sich nehmen von ungefähr 140 bis 170 Kilometern, je nachdem, welchen Weg man geht. Das waren 5 schwere Tagesmärsche. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie war das denn, diese Reise? Maria war hochschwanger. Nun, das war jetzt aber keine Ausrede, dass sie sagen konnte, so liebe Römer, guck mal, ich bin hochschwanger, ich kann eigentlich, darf eigentlich gar nicht mehr reisen, ich bin hier im 9. Monat schwanger, das birgt mehrere Risiken. Das war keine Ausrede, sie mussten trotzdem, das hat die Römer gar nicht interessiert. Also sie mussten nach Bethlehem. Wie war die Stimmung auf der Reise? Maria war hochschwanger. Wenn man schwanger ist, das wissen die Frauen und auch die Ehemänner, da spielen die Hormone schon manchmal ein bisschen verrückt. Die Frau wird dann vielleicht noch ein bisschen launischer. Hinzu kommt, dass Josef und Maria vorher eine deftige Ehekrise hatten. Ihr erinnert euch, dass Jesus gezeugt wurde von dem Heiligen Geist und dass Josef, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, so seine Zeit gebraucht hatte, um das wirklich zu glauben. Als Maria kam und gesagt hat, hey, guck mal, ich bin schwanger von jemand anderem, vom Heiligen Geist, hat Josef natürlich erstmal gedacht, ja, natürlich, glaube ich dir sofort. Er hatte wirklich Probleme, das zu glauben, bis er dann eine Erscheinung hatte von einem Engel, der ihm gesagt hat, du Josef, es läuft alles mit rechten Dingen hier, du kannst Maria zu deiner Frau nehmen. Aber trotzdem hat er seine Zeit gebraucht, um das wirklich zu verarbeiten. Also er wollte sie ja verlassen. Also wir haben im Hinterkopf, wenn sie jetzt nach Bethlehem reisen, es ist stressig, Maria ist hochschwanger, sie haben gerade eine Ehekrise hinter sich und es ist gar nichts Romantisches dabei. Ich glaube, es hat einfach mit viel Stress zu tun und so romantisch, wie das oft rüberkommt in den Krippenspielen, denke ich, ist das überhaupt nicht gewesen. Und in Bethlehem angekommen, sehen sie, dass alle Hotels und Herbergen ausgebucht sind. So wie zu besten Messezeiten kriegt man dann in Köln oder in Dortmund und in 150 Kilometern Umkreis kein Hotel mehr, weil alles ausgebucht ist. Man weiß gar nicht mehr, wo man hin soll. Und auch für Maria und Josef war es so, sie haben keinen Platz mehr bekommen in der Herberge und es bleibt entweder nur ein Stall oder aber vielleicht auch eine Höhle. Vielleicht im Worst Case waren sie sogar auf einem Feld, wo Jesus dann dort zur Welt kommt. Ganz unromantisch. Kein warmes Babystübchen, so wie wir das aus den Krankenhäusern kennen. Kein Sitzball, wo die Frau sich dann so ein bisschen ausruhen kann. Kein warmes Bad vor der Geburt. Irgendwo im Dreck, da wo die Tiere sich hinlegen, da wo die Tiere fressen, kommt Jesus Christus zur Welt. Hat absolut nichts mit Romantik zu tun. Und die ersten Besucher, die zu Jesus an die Krippe kommen, das waren Hirten, Menschen, die zur unteren Gesellschaftsschicht zählten, einfach aufgrund ihrer anstrengenden Arbeit, die man nicht unbedingt machen wollte, bei Tageshitze und bei der Kälte der Nacht, da die Schafe hüten auf den Feldern. Dazu kommen die Gefahren durch Bären und Löwen, die immer wieder kommen und Schafe reißen. Also sie gehörten zur untersten Gesellschaftsschicht und die schickt Gott zum Geburtstag seines Sohnes. Wie haben die davon erfahren, die Hirten? Wir haben es gerade gelesen in dem Text, den der Christoph vorgelesen hat. Sie hatten eine Engelserscheinung. Und ich möchte die Verse 10 und 11 noch einmal lesen. Lukas 2, die Verse 10 und 11. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Also der Engel beschreibt hier einmal den Geburtsort, die Stadt Davids, das ist Bethlehem, weil David dort selber geboren und aufgewachsen ist. Er beschreibt aber auch, der Engel beschreibt aber auch dieses neugeborene Kind etwas genauer. Er sagt, euch ist heute ein Heiland geboren, ein Retter, ein Soter, wie man im Griechischen sagt. Und dieser Begriff, das haben wir schon bei Augustus gesagt, den haben die großen Feldherren, die großen Regenten auch auf sich angewandt. Der Retter ist der Erhalter oder auch der Bewahrer, der Erhalter seiner Untertanen. So hat sich Alexander der Große verehren lassen oder eben auch Augustus, natürlich auf ihre Weise. Wenn man Untertan war, musste man gehorchen. Wenn man nicht gehorcht hat, wurde man platt gemacht. So haben das die Römer gemacht. Die hatten ihre Pax Romana, den römischen Frieden. Die haben gesagt, liebe Leute, ihr könnt hier in Frieden leben. Macht einfach das, was wir euch sagen. Macht ihr das nicht, machen wir euch platt. So, das war deren Art, deren Vorstellung von der Erhaltung und auch von Frieden. Aber hier wird Jesus angekündigt als Heiland, als Retter. Und jetzt die Frage, wer braucht denn einen Retter? Brauche ich einen Retter momentan? Weil einen Retter braucht man ja eigentlich nur, wenn es einem schlecht geht, wenn man in einer Situation ist, wo man selber nicht mehr rauskommt. Also wenn es mir gut geht, wenn ich alles habe, was ich zum Leben brauche, ich keine Nöte habe, dann kann ich mich auf mich selber verlassen oder auf mein Geld oder auf meinen Status, das, was ich mir erarbeitet habe, dann brauche ich keinen Retter. Ein Retter ist erst einmal ein Eingeständnis, dass ich erkenne, Mensch, ich bin in einer Situation, wo ich von selber nicht rauskomme. Ich brauche einen Retter, einer, der mich heil macht. Gut, nun war es in Israel so, dass Israel damals wirklich in Not war. Sie waren unterdrückt, sie wurden unterdrückt von den Römern. Die Menschen lebten in Unsicherheit und Angst. Und deshalb hat sich die ganze Nation auch nach einem Retter, nach einem Heiland gesehnt. Und wenn wir jetzt mal in unser Leben schauen, wir tun ja gerne so, als ob alles immer in Ordnung ist. Wir verlassen uns auf unser Geld, wir verlassen uns auf unsere Krankenversicherung, auf unsere Versicherung, uns geht es soweit gut und eigentlich haben wir nicht die großen Probleme. Aber wenn wir uns mal wirklich hinterfragen, da sind da schon auch Ängste und Nöte. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, auch im Internet wieder, die drei größten Ängste der Deutschen im Jahr 2024. 75% der Deutschen fürchten sich vor steigenden Lebenshaltungskosten. Also wie wird das im nächsten Jahr, wenn die Heizungskosten noch mehr steigen, kann ich mir dann, ist im nächsten Winter, ist meine Bude dann kalt? Also das sind, wir haben Ängste. Wir haben Nöte, die wir mit uns rumschleppen. 56% sehen eine Überforderung des Staates durch Geflüchtete. Was macht der Staat? Wie geht er damit um? Wie wird es demnächst? Da kann ich noch auf den Weihnachtsmarkt gehen, ohne Angst zu haben. Wir erinnern uns an das, was in Magdeburg passiert ist. 45% haben Angst, im Alter zum Pflegefall zu werden. Oder 38% haben Angst vor schwerer Erkrankung. Oder wenn man einmal krank ist, dann fragt man sich ja, wo wird das jetzt hinführen? Also wenn wir ehrlich sind, auch wir haben Ängste, auch wir haben Nöte, auch wenn wir gerne so tun, auch gerade unter Christen, als ob alles immer in Ordnung ist. Es läuft alles immer irgendwie. Es ist immer alles ganz, ganz toll und ganz top. Aber wenn ich sage und das auch für mich anwende, euch ist heute ein Heiland geboren, ein Retter, dann gebe ich zu, wenn ich sage, ja, das trifft auf mich zu, da ist etwas, wo ich Not habe, da ist etwas, wo ich einen Heiland und einen Retter brauche. Israel hat sich nach einem Retter, nach einem Heiland gesehnt. Und auch wir, wie gesagt, haben Ängste und Nöte, aber alle diese Ängste, die wir gerade aufgezählt haben, das ist eigentlich nicht unser Hauptproblem, sondern das sind nur die Konsequenzen. Israel, wie gesagt, wurde von anderen Völkern unterdrückt, nicht nur von den Römern, auch vorher von anderen Völkern, von den Persern, von den Griechen. Warum? Warum waren sie immer wieder in dieser Situation? Warum mussten sie die Konsequenzen, erfahren, die sie da durch diese Unterdrückung erlebt haben? Israel ging es schlecht, weil sie Gott ungehorsam gewesen sind. Sie haben Gott außen vor gelassen. Gott hat gesagt im Alten Testament, seid mir gehorsam und ich werde euch segnen. Wenn ihr mir ungehorsam seid, dann werdet ihr durch schwere Zeiten gehen. Also Israel hat sich bewusst von Gott abgewandt. Sie haben Gott außen vor gelassen und haben sich nicht an Gottes Maßstäbe gehalten. Und deswegen ging es ihnen schlecht. Und wenn wir Gott außen vor lassen, wenn wir das machen, was wir denken, was richtig ist, das nennt die Bibel Sünde. Das nennt die Bibel Schuld. Und das ist auch der Grund, warum Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Als Retter, als Heiland. Wie wird Jesus Christus angekündigt? Als Maria berufen wird zur Mutter, zu derjenigen, die Jesus austragen und gebären darf. Da sagt der Engel Gabriel zu Maria. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Warum? Denn er wird das Volk von den Römern befreien oder er wird euch ein besseres Leben geben. Nein, sondern er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das ist das Grundproblem, was wir Menschen alle haben. Das ist die Schuld, das ist unsere Sünde, unser eigentliches Problem, das Problem alles Bösen. Das Problem alles Schlechten, was in unserer Gesellschaft, ob es in Deutschland ist oder in Paraguay oder in der Welt, was auch passiert, das ist die Sünde, das ist die Schuld in unserem Leben. Und ich beziehe mich, wir müssen uns da bewusst mit einbeziehen. In der Ukraine und in Russland sterben Menschen, weil andere Menschen machtbesessen sind. In Israel, im Gazastreifen, in Syrien sterben Menschen, weil sie zum Spielball sündiger, schuldbeladener Politiker werden. Taleb al-Abdul Mohsen bringt andere Menschen mit seinem Auto auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg um, weil er Sünder ist. Und jetzt kann ich denken, ja, so schlecht wie Putin oder so schlecht wie ein Terrorist in Israel oder so schlecht wie der Taleb al-A bin ich ja nicht. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass alle Menschen Sünder sind. Alle fallen da durchs Raster. Alle haben gesündigt. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns lebt das perfekte Leben, lebt das Leben, was er eigentlich leben sollte. Und jetzt kann ich mal in mein Leben schauen. Weihnachten ist immer auch eine Zeit, wenn wir ehrlich sind. Und das nicht einfach nur zudröhnen mit Musik und Filmen und Alkohol, ist Weihnachten immer auch eine Zeit der Gesinnung, wo ich in mein Leben schaue, warum brauche ich eigentlich einen Retter? Ich brauche einen Retter, weil ich eben nicht der perfekte Ehemann bin. Ich brauche einen Retter, weil ich eben nicht der perfekte Vater bin, weil ich eben nicht der perfekte Missionar bin, sondern weil ich immer wieder auch mit Sünde und mit Schuld zu kämpfen habe, die mich von Gott trennt und die mich dann auf Wege führt und Konsequenzen spüren lässt, die nicht gut sind. Also wir alle brauchen einen Retter. Weihnachten ist immer auch ein Eingeständnis. Ich brauche einen Retter. Alle brauchen einen Retter. Und die Bibel macht uns ganz klar, wenn wir, so wie wir sind, können wir vor Gott nicht bestehen. Gott nimmt mich nicht so an, wie ich bin. Gott kann mich in seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit nicht einfach durchwinken. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Dann wird Gott nicht sagen, Samuel, du warst so ein toller Typ, du hast das alles so wunderbar gemacht als Vater und Ehemann und Missionar. Komm herein in die ewige Herrlichkeit. Das kann Gott nicht, weil er gerecht und heilig ist. Da fällt jeder durchs Raster. Und deswegen brauchen wir einen Retter. Und damit das nicht so bleibt, ist Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden und in unsere verdorbene und schlechte Welt gekommen. Angekündigt, direkt nach dem Rausschmiss aus dem Paradies. Also direkt nach der ersten Sünde, als Adam und Eva gesagt haben, nee, mit Gott und seinen Geboten wollen wir nichts zu tun haben, hat Gott zum Teufel gesagt, da wird jemand kommen, der wird dir den Kopf zertreten. Und dieser Jesus ist gekommen, Jesus Christus. Angekündigt in Jesaja, in Malachi, 700 Jahre, 400 Jahre vorher, ist es jetzt hier in Bethlehem passiert. Der Retter kommt, um uns von unserer Schuld, von unserer Sünde zu befreien. Es ist in Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Jesus Christus wird Mensch, Gottes Sohn wird Mensch, hineingeboren in das königliche Geschlecht Davids mit dem zukünftigen Recht zu regieren. Deswegen wird er auch der Christus genannt. Also er ist nicht nur Retter, sondern er ist auch der Christus. Er ist der gesalbte Könige, haben wir gesagt bereits, wurden gesalbt. Aber bevor Jesus auf den Thron gestiegen ist, musste er einen Weg des Leidens gehen. Und das zieht sich durch sein ganzes Leben durch. Jesus wurde oft abgelehnt, schon als Kind. Kein Platz in der Herberge. Da musste er fliehen nach Ägypten. Dann wurde er immer wieder auch abgelehnt von den religiösen Führern. Es hat dann geendet am Kreuz, wo viele dann gedacht haben, Mensch, das ist es jetzt aber nicht gewesen. Wir haben einen ganz anderen Messias erwartet. Viele haben sich von ihm abgewandt, weil sie dachten, mit Jesus schmeißen wir die Römer raus, wir bauen hier unser Reich. Aber Jesus ist bewusst diesen Weg gegangen. Es war geplant so von Gott ans Kreuz. Warum? Um einen Verbrechertod zu sterben, den Tod, den wir eigentlich verdient haben. 1. Korinther 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also wenn ich an Jesus glaube, dass er für mich bezahlt hat, ist Gott zufrieden mit mir. Und deswegen sagt Paulus, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Und Weihnachten macht ohne den gekreuzigten Jesus Christus überhaupt keinen Sinn. Warum ist Jesus gekommen? Warum ist Gott Mensch geworden? Warum ist Gott in diese Welt gekommen, in diese verdorbene, schlechte Welt, um uns von unserer Schuld zu befreien, vom Hauptproblem aller Probleme hier auf dieser Erde? Also Jesus Christus hat selbst stellvertretend für meine Schuld bezahlt. Und er bietet mir, wenn ich das glaube, ewiges Leben an. Mit der Bedingung, dass er eben auch Herr ist in meinem Leben. Denn er ist nicht nur der Retter und Heiland, der Christus, sondern eben auch der Kyrios, der Herr. Christus, der Herr, der Besitzer oder auch der Machthaber. Und hier schwingt auch die göttliche Verehrung mit. Jesus Christus ist Gott. Wenn wir von Jesus Christus reden, reden wir von Gott. Und hier verabschieden sich jetzt ganz, ganz viele. Da können die Muslime nicht mehr mitgehen, wenn wir sagen, Jesus Christus ist Gott. Aber er ist es. Das macht uns die Bibel immer wieder deutlich. Jesus Christus ist Gott und er ist Herr über alle Dinge und über jeden. Und er wird wiederkommen als Herrscher. Und wenn Jesus Christus wiederkommt als Herr, als Kyrios, als Herrscher, dann gibt es nur noch zwei Lager. Da gibt es nur noch Schwarz-Weiß, keine Grauzonen mehr. Er wird für die einen kommen als Retter, die jetzt schon an ihn glauben, dass er für ihre Schuld gestorben ist und die bewusst sagen, ja, Jesus Christus, du bist der Herr in meinem Leben und ich möchte mich nach deinen Regeln richten. Für sie wird er wiederkommen als Retter, die sich seiner Herrschaft unterstellt haben. Und für die anderen wird er wiederkommen als Richter, um sie ewig zu verdammen. Deswegen ist Weihnachten immer eine Entscheidung. Weihnachten ist immer ein Bekenntnis entweder zu diesem Jesus, der da geboren ist, oder gegen diesen Jesus. Aber das Bekenntnis, diese Entscheidung, die du triffst heute, die hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Die hat Auswirkungen auf deine Zukunft. Und jetzt zurück zur Anfangsfrage. Wer braucht schon Jesus an Weihnachten oder braucht man Jesus an Weihnachten? Nein. Du kannst ohne Jesus Weihnachten feiern. Du kannst ein harmonisches Familienfest haben. Du kannst deine Weihnachtsgans essen, deinen Rotwein trinken, deinen Christstollen essen. Du kannst dich beschenken lassen. Du darfst natürlich ignorieren, was die Bibel über Jesus sagt. Du solltest eins wissen. Die Bibel, die hat sich gerade in Bezug auf Zukunftsprognosen noch nie geirrt. Und all das, was die Bibel über die Vergangenheit gesagt hat, also über die Nation Israel, über die Geburt von Jesus, über all das, was passiert ist, wird die Bibel immer wieder neu bestätigt von außerbiblischen Quellen und auch von geologischen Funden. Und wenn die Bibel uns sagt, dass dieser Jesus jetzt kein kleines Baby mehr ist, sondern inzwischen der Herrscher der Welt und zeitnah wiederkommen wird als König, als Herr, als Kyrios und dann entweder als dein Retter oder als dein Richter, dann möchte ich dir ganz warm ans Herz legen, dass du das für dich heute in Anspruch nimmst, dass du sagst, Mensch, ich habe erkannt, ich brauche einen Retter, ich kann vor Gott nicht bestehen mit dem, was ich in meinem Leben so verzapft habe. Und dass dieses Weihnachten ein Weihnachten wird, wo du wirklich sagst, ja, heute kann ich bewusst Weihnachten feiern mit dem Wissen, ich persönlich brauche einen Retter. Jesus ist für mich auf diese Welt gekommen. Jesus Christus ist mein König und mein Herr. Du kannst ohne Jesus Weihnachten feiern. Nur dann musst du auch in Konsequenz, in Zukunft ohne Jesus leben. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig als die ewige Verdammnis. Aber du kannst sagen, ich feiere mit Jesus Weihnachten und vielleicht heute zum ersten Mal richtig, das ist mein Herzenswunsch, dass du sagst, Mensch, ich brauche diesen Retter, der für mich gekommen ist, um zu bezahlen für meine Schuld am Kreuz. Er ist mein König, er ist mein Herr und ihm möchte ich mir unterstellen. Also, die Frage, kann man Weihnachten feiern ohne Jesus? Die musst du selber beantworten. Ich sage, man kann Weihnachten nicht ohne Jesus feiern. Amen.
Betest du noch mit uns?
Gerne. Herr Jesus, danke für dieses Geschenk, dass du in unsere Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, der du ewiger Gott warst und bist, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Und danke, dass wir erkennen dürfen, dass wir einen Retter brauchen, dass das, was wir hier auf dieser Erde verzapfen, dass das nicht gut genug ist, um vor dem ewigen und vor dem gerechten Gott zu bestehen. Und der Einzige, der bestehen konnte, warst du und du hast bestanden. Und wenn wir das glauben, dann dürfen wir bestehen durch dich. Und dafür danken wir dir. Und deswegen danke ich dir, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass wir bekennen dürfen, uns neu zu dir, dass du unser Heiland bist, dass du unser König bist, dass du unser Herr bist. Und wir wollen neu unser Leben dir unterstellen. Auch die Bereiche, wo wir vielleicht wissen, dass du da noch nicht ganz Herr bist, dass du neu Herr bist über alle Bereiche unseres Lebens. Und ich möchte beten für diejenigen, die zuhören, die vielleicht noch gar keinen, ja, die noch gar nicht persönlich kennen, dass sie erkennen, dass du auch für sie auf diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du für sie ans Kreuz gegangen bist, um zu bezahlen für das, was sie verzapft haben an Schuld, an Sünde. Danke für dein Opfer am Kreuz. Danke für dein Kommen in dieser Welt. Danke für Weihnachten, Jesus. Amen.